Thomas wird euch was erzählen über, wie es um Open Source in der Verwaltung bestellt ist und welche Projekte es da so gibt. Und er beantwortet alle relevanten W-Fragen, die er beantworten darf, soweit der Kram veröffentlicht ist. Der Talk heißt Public Money bei der Arbeit, die deutsche Verwaltung und Open Source. Dann bitte eine Runde Applaus und ich übergebe. Ja.
Ja, danke schön. Ist ja hier ausverkauft, würde ich sagen. Gut. So viel Interesse? Gut. Fangen wir mal an. Ich stelle mich noch mal kurz ausführlicher vor. Was mache ich eigentlich, wenn jetzt hier noch die Bilder kommen würden? Wäre das perfekt? Dankeschön. Ich beschäftige mich eigentlich hauptberuflich mit Kubernetes und Security, also Cloud Security. Habe auch irgendwann mal zwei Firmen gegründet. Die eine hat als Open-Source-Firma angefangen, ist in der Google Cloud gelandet. Sonst versuchen wir gerade Fehler in Azure und AWS zu finden, was auch eine dankbare Aufgabe ist. Die letzten Projekte, die ich gemacht habe, waren im Wesentlichen Security und ganz besonders in kritischer Infrastruktur, weil die das Kubernetes-Thema auch entdeckt haben. Ich mache Open Source schon sehr lange, also seit 0.95. Ohne mein Alter verraten zu wollen, könnt ihr daraus hochrechnen. Und mache jetzt hier Open Source und im Wesentlichen Cloud Native für die deutsche Verwaltung. Historie, ich war auch mal im Bundestag. Das ist also alles in den Folien, die sind verlinkt. 2001, da haben die Abgeordneten aus Nürnberg die Bild-Zeitung gelesen, als wir für SUSE da versucht haben, das durchzubekommen. Wir haben es auch durchbekommen, aber nicht auf dem Client. Das Geschäft gemacht hat nicht SUSE, sondern IBM. Das war dann im Wesentlichen auch für lange Zeit das, was passiert ist. Und ja, es gab so einen halbherzigen Wunsch damals nach Open Source, aber nicht so wirklich. Irgendwann 2019 ist eine Strategie aufgetaucht von PricewaterhouseCoopers. Das hat dann eine strategische Marktanalyse gemacht und festgestellt, dass die Verwaltung von Microsoft abhängig ist. Ja, es gibt auch eine von Deloitte, die sagt, dass die Datenbanken entweder von Oracle oder von Microsoft abhängig sind. Das überrascht uns jetzt alle nicht wirklich. Dann wurde ich eingeladen, weil die letzte Bundesregierung das schon ändern wollte, dass wir mal über dieses Thema digitale Souveränität reden. Und dann ehrenamtlich ging es dann los mit diesem Projekt, das hieß Ein Ort für öffentlichen Code. Das ist also opencode.de. Da gehe ich gleich noch etwas weiter drauf ein. Ich habe dann auch gelegentliche Beiträge auch zur AG Cloud gemacht. Das ist also die deutsche Verwaltungs-Cloud-Strategie, Rahmenwerk der Zielarchitektur. Das Dokument ist da verlinkt. Das ist so gefühlt anderthalb Jahre später, nachdem ich da eingeladen wurde, tatsächlich veröffentlicht worden vom IT-Planungsrat. Und parallel 2020 habe ich noch eine Anfrage gehabt, ja, wir könnten hier mal Open Source sicherheitstechnisch auf Vordermann bringen und würden dafür auch einen sogenannten Sovereign Tech Fonds einrichten und da habe ich auch ein kleines Gutachten zugeschrieben. So, allmählich haben wir eine Infrastruktur, das heißt opencode.de, was eigentlich ein GitLab ist, das verlangt OSI-Lizenzen. Wir haben damals sehr lange über Lizenzen diskutiert und konnten uns eigentlich nur darauf einigen, ja, OSI-Lizenzen, da können wir die ganze Diskussion im Prinzip über Lizenzen von der Linux Foundation übernehmen und haben das auch in dieser deutschen Verwaltungsstrategie verankert. Da findet ihr zum Beispiel den Bundesmessenger und ja, man kann schauen, ich werde auch dazu noch was erzählen, was es noch für andere Projekte gibt. Der Sovereign Tech Fonds ist jetzt gegründet worden, der ist also sehr interessant für Infrastrukturprojekte. Der Prototype-Fonds, das ist eigentlich die kleine Schwester, schiebt die Projekte an und der Sovereign Tech Fonds hat also richtig durchaus ein Budget, was sich lohnt. 10 Millionen im ersten Jahr. Ich hoffe, dass das durch die Haushaltsverhandlungen ungefähr so geblieben ist. Und damit können dann auch größere Dinge, die sonst niemand anfasst, mal überprüft werden. Parallel dazu ist jetzt das CENDIS entstanden. Das ist also keine Marmeladensorte, das ist das Zentrum für digitale Souveränität. Die suchen gerade Leute, das ist in Bochum für die Leute aus dem Ruhrgebiet, Das wird tendenziell ein Open-Source-Programm Office für die öffentliche Verwaltung, im Wesentlichen für den Bund und die Länder. Aber da werden dann irgendwann Open-Source-Strategien entwickelt. Also wer sich für sowas interessiert, einfach mal auf den Seiten gucken. Die Gematik baut übrigens auch ein OSPO auf. München baut eins auf, Dortmund hat eins schon. Also da passieren gerade viele Dinge in der Richtung Open-Source-Programm Office. Gucken wir uns Open Code mal genauer an. Das Problem mit Open Code ist, ja, es ist nicht GitHub. Ja, da war eine Frage. Da ein Teil des, also die Frage war, die Länder bauen jetzt auch OSPOs auf, ob das generell eine gute Idee ist, das föderal zu organisieren. Die Open-Source-Programm-Offices sollen ja auch nach innen wirken. Die sollen auch der eigenen Verwaltung erklären, wie man Open-Source richtig benutzt. Von daher ist die Antwort ja. Die werden nicht alle Strategien zu allen Open-Source-Projekten machen können. Die sollten zusammenarbeiten. Aber wenn irgendwie eine Verwaltung was Besonderes braucht, dann ist es natürlich auch gut, wenn sie ein OSPO hat, was nach innen wirkt. Ja. Ja, opencode.de, da war die Diskussion, wieso nehmen wir nicht einfach GitHub? Auf GitHub ist viel mehr. GitHub gilt genau dasselbe, was für den Abgrund gilt. Du blickst lang genug in einen Abgrund und irgendwann guckt der Abgrund zurück. Also aus Datenschutzgründen, was GitHub mit den Daten der User macht, die auf GitHub unterwegs sind, kann man GitHub nicht verpflichtend für die öffentliche Verwaltung machen. Wir wissen nicht, was da mit dem Code passiert. Jetzt mit den Code-Pilot-Sachen, wir wissen nicht, bleibt das vertraulich? Da werden von Microsoft in Teams bereits das Userverhalten ausgewertet. Passiert das auch auf GitHub? Wissen wir nicht. Also ist es nicht möglich, das verpflichtend zu machen. Ich kann natürlich ein Repository auf GitHub machen und auf OpenCode spiegeln oder umgekehrt. Das ist mir unbenommen. Aber aus Gründen der Rechtssicherheit der Verwaltung ist also OpenCode das führende System für die Verwaltung. Ja, es gibt die Lizenz-Compliance, wenn man sich das anguckt, da sind erstmal am Anfang fürchterlich triviale Sachen, also ein Adventskalender mit irgendwelchen Awareness-Tipps vom BSI. Da ist aber auch sowas wie Lean zur Gestaltung von vitalen Innenstädten. Was wir da auch gesehen haben, ist dieser Bundesmessenger, abgekürzt BUM. Das ist im Grunde ein Matrix für die Bundeswehr. Jeder Drehbuchschreiber hätte das aus dem Skript gestrichen bekommen, wenn er sich diesen Namen ausgedacht hätte, aber das, so ist die Verwaltung halt manchmal. Da findet man zum Beispiel auch, wie die entsprechenden Container gebaut werden von Matrix. Da finden wir auch vom Robert-Koch-Institut inzwischen Covid-Sequenzen. Die stehen also unter irgendeiner Creative Commons-Lizenz. Da stehen aber auch solche Dinge wie die, was uns nie begegnen wird, wenn wir als Deutsche die Vorab-Erfassung der Einreisebefragung, VERB. Das ist also etwas, was man ausfüllen kann, bevor man nach Deutschland einreist. Dann hat man hier weniger Ärger mit dem Zoll bei der Einreise. Das wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt, aber ich reise ja auch nicht als Ausländer nach Deutschland ein. Das muss man sich angucken. Was ich jetzt bei der Vorbereitung festgestellt habe, es gibt auch so etwas wie erste Ansätze einer elektronischen Gesetzgebung. Also die Amerikaner sind da wesentlich weiter. Die machen ihre Gesetzgebung in Git-Repositories und dann kann jeder Commit getraced werden, welcher Lobbyist hat da welchen Beitrag geliefert. Das wäre etwas, was wir uns wahrscheinlich in Deutschland auch wünschen würden. Es gibt Ansätze, das müsst ihr halt eben in der lokalen Politik einfordern. Ich möchte eigentlich wissen, wenn ein Gesetz entsteht, wer hat wann welche Beiträge gemacht, was sind welche Diskussionen gewesen. Das könnte ein Ausgangspunkt sein, das wird sicherlich nicht von heute auf morgen passieren, weil man das auch noch erklären muss, was ist halt ein Git. Ne? Wenn ich also jemandem erkläre, der bisher nur Microsoft Word-Dokumente schreiben kann, wie man mit Git umgeht. Am Ende ist es natürlich einfacher, aber das ist nicht so straightforward. Ja?
Doch, jetzt, ja. Möchte die Justiz nicht explizit getrennt von der Verwaltung sein und deswegen da auch vielleicht nicht dranhängen?
Das könnte man überlegen. Da müsste die Justiz sich irgendwann eine eigene Instanz aufbauen. Ja, aber erstmal ist es gut, dass es anfängt. Wie man das hinterher organisiert, da wird sicherlich noch ganz viel drüber diskutiert. Aber ich sehe das Argument ja. So, ihr könnt das alles anklicken in dem PDF, was ich da verlinkt habe in dem Vortrag. Also da seid ihr direkt in den entsprechenden Repositories. Warum Open Code? Also mein persönlicher Gedanke, also mir war das im Wesentlichen mit der Rechtssicherheit nicht so klar, war mir eigentlich auch egal, ich komme aus der technischen Ecke. Es muss unter staatlicher Hoheit sein, mit OSI-Lizenzen und so weiter. Aber was ich eigentlich haben will, ist hier diese Möglichkeit, DevOps zu machen. Und zwar später auch DevOps in richtig, das heißt, dieses GitLab, also dieses OpenCode.de, kann Bildprozesse anstoßen. Das heißt, ich kann lokal in meiner Anstalt öffentlichen Rechts, tatsächlich die ComOne macht sowas, Dataport macht sowas, viele machen sowas, kann ich bei der Änderung in OpenCode einen Bildprozess für Software anstoßen. Das ist ein großer Alleinstellungsvorteil von Open Source. Ich kann halt keinen Bildprozess anstoßen für Closed Source, weil ich habe den Source nicht. Das heißt, wenn ich da jetzt eine Änderung mache, läuft bei mir im Prinzip eine Pipeline ab, die im einfachsten Fall so aussieht. Ich mache hier also im Prinzip etwas, was Continuous Integration fähig wäre. Das heißt, es könnte eigentlich vom Bau bis zur Produktion durchlaufen. Natürlich, die Regularien würden es nicht erlauben, dass ich hier an der Stelle überall gleich auf Produktion deploye. Also Sicherheitsüberprüfungen müssten da passieren, aber für einfache Sachen wäre das sicherlich möglich. Also der Kalender, der Awareness-Kalender wäre sicherlich ein Kandidat, wo man sagen kann, wieso muss das eigentlich noch jemand freigeben? Das kann man sicherlich unkritisch machen. Worauf ich euch auch noch hinweisen... der Awareness-Kalender, wenn der kritisch ist, dann, dann haben wir, ja, gut. Wir können hier noch gucken. Irgendwo ist jetzt hier ein Fenster aufgegangen.
Noch eine Frage zur Pipeline. Also, ist hier bekannt, hier, das BMWK arbeitet ja gerade an der Vergaberechtsreform und ich einfach dann sozusagen festlegen möchte, in 3-4 Jahren muss einfach jeder Code, der geliefert wird, auch in die Pipeline reinkommen und auf OpenCode geliefert werden. Weil sozusagen, wenn das eine einzelne Behörde ausschreiben möchte, gibt es ja keine Angebote, sondern da muss man sozusagen mit der Marktmacht der öffentlichen Hand sagen, wir hätten jetzt gerne hier einen Commit im Git und wir hätten den S-Bomb dazu und irgendwie die Pakete dazu. Muss man sozusagen als Deutschland fordern, weil wenn das, weiß ich nicht, jetzt das ComOne ausschreibt, gibt es ja keine Angebote rein, oder?
Nee, die ComOne ist eigentlich ausführendes Organ. Die lässt diese Pipeline laufen, aber natürlich die Regularien, wer diese Pipeline fordern kann, das ist irgendwie Beschaffung. Und das wird natürlich dauern, weil in dem Moment, wo ich sowas fordere, werden alle bisherigen Open Source oder alle bisherigen Softwarelieferanten der Verwaltung sagen, nee, das ist viel zu kompliziert, das geht nicht, CI/CD, das ist ja irgendwie fehleranfällig. Und ich kenne die Argumentation, ich habe die erste CI/CD-Pipeline im größeren Stil vor 12 oder 13 Jahren eingeführt. Die Argumente sind alle durch Gewöhnung hinfällig, aber die Gewöhnung dauert, je nachdem wie ich die Zeit messe, zwischen 2 und 5 Jahren. Da müssen sich auch Leute dran gewöhnen, dass das ihnen das Leben erleichtert. Ja. Übergangsfristen, also schön, wenn das BMWK das jetzt macht. 5 Jahre wäre großzügig, ich hätte 2 Jahre reingeschrieben und dann gehofft, dass sie in 5 Jahren fertig sind, aber das sind immer so diese strategischen Dinge. Ja. Das ist tatsächlich Legislatur, also die Frage war, das sollte in einer Legislaturperiode sein. Das ist legislaturübergreifend, das hat bisher einen Regierungswechsel überlebt. Die Hoffnung ist, dass es auch einen weiteren Regierungswechsel überleben wird. Das muss sich aber dann in der Zukunft zeigen, weil da, ich werde gleich auch noch verargumentieren, was da alles im Moment dranhängt. Ja, dann bei der Diskussion haben wir auch überlegt, wie machen wir Metainformationen sichtbar zu diesen ganzen Sachen in Open Code, und da kam aus Italien die Rettung. Die Italiener sind da an der Stelle schon weiter, das ist also Docs Italia. Die haben ein Public Code YAML sich ausgedacht, und dieses Public Code YAML beschreibt halt, wofür das Ganze ist, unter welcher Lizenz das steht, welche Varianten es gibt. Die haben also schon einen nationalen Softwarekatalog, also einen italienischen, und die haben uns also mehr oder weniger eingeladen, ja, macht doch die deutschen Erweiterungen. Es wäre tatsächlich sogar möglich, landesspezifische Erweiterungen auf Bundesländerebene zu machen. Wie weit das Sinn macht, weiß ich nicht. Also das haben wir dankbar damals angenommen und einfach gesagt, das kann man sofort verwenden. Worauf wir hinwollen in diesem ganzen Betrieb, das ist dieses GitOps, das heißt, die Operations soll so automatisiert sein, dass jeder Zustand im Betrieb aus einem Git-Repository kommt. Das heißt, es läuft auch unter dem Thema Configuration as Code, also die Konfiguration von Servern wird genauso verwendet wie Code oder genauso verwaltet wie Code. Das heißt, eine Serveränderung kommt aus dem Git-Repository. Hat ein paar Sicherheitsimplikationen, weil ich kann natürlich nicht alles in ein Git-Repository speichern, aber das kann man alles abfangen und handeln. Wo wollen wir eigentlich wirklich hin? Und das Thema heißt DevSecOps. Das heißt, wir wollen nicht nur diesen naiven DevOps-Ansatz machen, wir wollen da auch Security tief verankern. Das Weiteste, was wir da gesehen haben, kommt im Moment aus den USA zusammen mit der Cloud Native Computing Foundation. CNCF ist ein Teil der Linux Foundation, das heißt, das ist im amerikanischen Open-Source-Kontext überhaupt kein Problem, dass sie mit dem Verteidigungsministerium zusammenarbeiten. Ich bin nicht so ein großer Freund des Militärs, aber die Ansätze sind vernünftig, das heißt, wir nehmen diesen DevSecOps-Prozess und fügen überall, wo es nötig ist, noch Security-Checks dazu. Von diesen insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe, 14 Checks, kann ich 11 automatisieren. Bis auf das Threat Modeling, bis auf manuelles Pentesten und bis hinterher die Security-Bewertung. Damit habe ich die Möglichkeit, im Prinzip diese Pipeline sicher aufzubauen. Das ist BSI-konform. Man muss jetzt nur, diese nur ist eine gute Frage, man muss das nur auf den IT-Grundschutz und die entsprechenden technischen Richtlinien des BSI abbilden. Das ist durchaus eine ganze Menge Arbeit. Datenschutz, da war doch was, ja. Datenschutz. Ja, wir kriegen das hin. Das ist noch eine Aufgabe. Ich bin da im Moment bei, das mit dem BSI zu verhackstücken. Hauptsache, also wir müssen uns auch überlegen, BSI-Grundschutz kann keiner mehr lesen. Das sind 4000 Seiten. Ich muss das abbilden. Das ist im Prinzip die große Flughöhe, und das jetzt runterzubrechen auf technische Richtlinien und Grundschutz, die in den einzelnen Behörden auch die Anforderungen erfüllen, ist eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Was haben wir noch drin? Bemerkenswert, ja, das kann alles aus Open Code getriggert werden. Wir können automatische Security Scans einfügen, das heißt, wir können den Code, statische Code-Analyse im Prinzip noch bauen. Wir können die Container mit sowas wie OWASP ZAP prüfen, können das bis in die Produktion liefern, inklusive Logging, Monitoring und Alerting. Das kriegen wir also idealerweise alles mit. Wir werden natürlich niemals in kritischer Infrastruktur komplett automatische Prozesse kriegen, aber dadurch, dass wir die bis im Prinzip zu dem letzten, ich möchte jetzt hier releasen, zu dem Button, den vielleicht jemand drücken muss, automatisieren, kriegen wir eine ganz andere Geschwindigkeit in das Thema. Also wir warten jetzt nicht mehr 6 Monate auf einen Patch oder sowas, sondern wir müssen uns in die Lage versetzen, dass wir halt die Patches deutlich schneller ausspülen. Was die öffentliche Hand eigentlich will, was sie alle wollen und wovon sie nicht reden, sie wollen eigentlich eine DevSecOps Software Factory, weil alle sind scharf hier auf dieses Enabling. Wir wollen den Leuten in der Verwaltung so viel Freiheiten wie möglich geben. Einige beschäftigen sich nur mit dem agilen Mindset, andere nur mit Cloud-Software. Aber der Schatz, der gehoben wird und da, wo die Arbeit drin steckt, das ist hier diese ganze Automatisierung, wo ich also diese CI/CD-Pipelines mache. Also dieser Teil zusammen hier mit den Regularien, das ist der anstrengende Teil, wo man also wirklich das in der Einführung schon in kommerziellen Unternehmen sagen muss, das dauert 2 Jahre für die 80-20-Regel und für Vorbereitung, Nachbereitung 5 Jahre. Ist eine gemessene Größe, habe ich erlebt. Nein, in dem ersten Projekt halt. Ne? Das war eine von den großen Internetbuden in Berlin. Ich kann es auch sagen, das ist Immobilien-Scout, die gehen sehr offen damit um. Das war vor den Kubernetes-Zeiten, da gab es noch kein Git. Wir haben GitOps gemacht aus CVS heraus. Kann man auch machen, mit Git ist es einfacher, aber das funktioniert halt. Und das ist halt die große Aufgabe, die man nicht unterschätzen darf. Genau, hier habe ich zum Beispiel, wenn ich DevOps machen will, will ich eigentlich Dissect DevOps machen, dann habe ich ja Audits zu berücksichtigen und so weiter. Ja, der Datenschutz.
Okay, gut. Da fehlt quasi noch das Gesetzespaket zum Thema, wie kann ich diesen gesamten Prozess noch agiler machen, weil wir haben sozusagen so regelmäßige Freigaben, die man dann braucht für Datenschutz, für Sicherheitsfreigaben, Sicherheitskonzepte, BSI-Geschichten, wo man halt so festgelegt ist, auf weiß ich nicht, ne? Die Behörde trifft sich 4-mal im Jahr und dann werden Dinge freigegeben und das ist halt so ein wöchentlichen Prozess eher nicht so machbar.
Das ist hier, ich habe Regulierungen.
Okay.
Also das ist jeder dieser Punkte wird euch irgendwie, wenn ihr das einführen wollt, Monate eures Lebens kosten. Okay. So. Ja, was ist eigentlich hier jetzt als Strategie rausgekommen? Das ist jetzt eine, ich hatte Cloud Native schon als Buzzword verwendet. Das ist jetzt eine Cloud Native Strategie. Cloud Native kommt aus dem Google-Umfeld, das ist also aus dem Borg-Projekt, das war ein interner Witz von denen gekommen. Das war halt die nicht veröffentlichbare Infrastruktur von Google und da haben sich irgendwann überlegt, greifen wir nochmal Amazon an, machen unsere Infrastruktur Open Source. Und holen uns dann im Prinzip Anteile von Amazon. Ja, und rausgekommen ist dann irgendwann ein Ökosystem. Das ist hier die Landscape der Cloud Native Computing Foundation. Das waren zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, knapp 1200 Kacheln. Es werden immer mehr. Die Amerikaner legen immer sehr viel Wert auf Börsenbewertungen und sowas. Also da stecken einige Milliarden an Start-up-Geschichten drin. Das muss man jetzt nicht alles ernst nehmen. Wichtig ist halt, wir haben hier ein Ökosystem von Dingen, die wir überwiegend verwenden können auf Basis der Apache-License. Und die sind alle kompatibel mit dieser Idee von, wir können jetzt GitOps machen. Konfigurationen kommen immer aus Repositories. Also hier irgendwo sind die Netzwerke. Ich kann also eine Netzwerkdefinition machen aus einem Git-Repository raus. Hier an der Stelle erschrecken immer die Netzwerker, weil die wollen natürlich ihre komischen Netzwerkkonstruktionen auf keinen Fall mit irgendjemand anders teilen. Es ist immer sehr viel Überzeugungsarbeit, ihnen zu sagen, dass es damit eine zusätzliche Sicherheit gibt und keiner will ihnen ihre F5s, Junipers und Ciscos wegnehmen. Dann sind sie immer meistens beruhigt. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Die Automatisierung ist eingebaut, aber Es gibt jetzt auch die ersten Tendenzen, dieses Ökosystem in Richtung Edge gehen zu lassen. Das heißt, Edge-Devices sind eigentlich Devices. Ich könnte einen Laptop zum Edge-Device einer Cloud machen und das im Prinzip komplett aus der Cloud heraus verweisen. Das kann man beliebig weit treiben. Vorsicht, wir hatten immer früher diese netten T-Shirts, die Cloud, das sind ja nur die Computer anderer Leute. Ich habe den Satz einfach mal umgedreht. Dein Edge-Device oder dein Laptop ist eigentlich nur das Edge-Device meiner Cloud. Das zeigt auch diesen totalitären Ansatz, der möglich ist, auf den wir ein bisschen aufpassen müssen, weil ich kann damit auch Konfigurationen erzeugen, wo ich sage, in diesem Netz ist kein Computer mehr, den ich nicht kontrolliere. Da ist durchaus die Gefahr eines totalitären Anspruchs, aber ich will das jetzt nicht nach vorne heben. Also das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, man hat irgendwann ein Edge-Device, das ist ein Implantat oder sowas, und dann wird es aus der Cloud heraus verwaltet. Ich glaube nicht da, wo wir hinwollen. Aber das ist noch weit weg. Und gucken wir halt weiter. Haben wir eigentlich die Kompetenz in Deutschland, sowas zu machen? Fragt sich ja immer, ja, Cloud, das ist immer irgendwie, das sind die großen Hyperscaler. Nein, haben wir, sind sie nicht. Wir hatten zum Beispiel den Sovereign Cloud Stack, das einzige Projekt aus dem Gaia-X-Projekt, was irgendwie scheinbar Erfolg verspricht. Von der Hochschule Osnabrück gibt es Ansätze, einfach eine Cloud in einem Container auszuliefern. Das sieht dann so aus, das heißt, ich habe eine ganze Cloud, die wird im Container ausgeliefert, ich schließe dann an Strom an, an Netze an, und da fährt sich vollautomatisch die entsprechende Cloud-Software hoch und ist dann in der Lage, die entsprechenden Arbeiten durchzuführen. Also ich habe eine Installation, die vollautomatisierbar ist. Gov Digital guckt schon in diese Richtung, das heißt, viele Anstalten öffentlichen Rechts werden gerade damit konfrontiert und bringen sich gerade in die Lage, sowas auszurollen. Da drin steckt tatsächlich noch eine ganze Menge mehr. Wer noch mehr Komplexität haben möchte, also Open Source und Jura reicht nicht. Am Samstag gebe ich noch einen Vortrag über Energieverbrauch von Rechenzentren. Deswegen habe ich auch dieses Bild ausgewählt. Man kann tatsächlich inzwischen kleine Einheiten so einrichten, dass sie komplett aus Photovoltaik betrieben werden. Gerechnet wird im Container und die Kühlleistung geht in das lokale Fernwärme- oder Nahwärmenetz. Und da drin läuft nur Open-Source-Software. Wenn ich das ernsthaft im großen Maßstab machen würde, müsste ich mir natürlich über die Sicherheit dieser Container Gedanken machen, allein über die physische Sicherheit. Irgendwelche Blechcontainer sind ja nicht irgendwie ein großes Hindernis gegen Angriffe. So. Wie sieht so eine Deployment-Pipeline aus? Das hatte ich eigentlich schon mal erwähnt. Vorne machen wir Commit, hier machen wir die Produktion. Oben sind die DevOps-Schritte und unten sind also angedeutet schon mal die Schritte, die man wirklich braucht, wenn man das Ganze sicher machen möchte. Was wir uns jetzt leisten können, jetzt können wir wieder bei Google abgucken. Was hat Google eigentlich für Maßstäbe oder für KPIs oder so etwas, um die CI/CD-Pipelines zu bewerten? Und da stehen dann im Wesentlichen Sachen drin wie Deployment Frequency oder Lead Time for Changes oder Time to Restore Service oder Change Failure Rate. Das sind die einzigen Parameter. Das heißt, an diesem das ist das Einzige, was Google für sich misst, weil viel mehr auch nicht messbar ist. Also können wir jetzt einfach mal anfangen, das in die Standards reinzuschreiben, die wir haben. Bedauerlicherweise haben wir im Moment, das ist tatsächlich bestätigt vom BSI, BSI hat weder eine richtige Cloud-Strategie noch eine Supply-Chain-Strategie. Es gibt da so jetzt die ersten brauchbaren Container- und Kubernetes-Bausteine. Die ersten zwei, die sie produziert haben als Grundschutzbausteine, waren Schrott. Die waren einfach kompletter Unsinn. Was man dann auch sieht, es fehlen hier noch ganz viele Sachen. Also wir haben überhaupt keine Definition, was ist die Sicherheit von Deployment-Pipelines. Wir haben sowas nicht wie Signaturrichtlinien von Containern. Natürlich dürfen Container, also die Software-Container, nur ausgeliefert werden, wenn sie irgendwie vernünftig abgesichert und signiert sind. Wir haben ja noch nicht mal ein Let's Encrypt für die Verwaltung. ASME, RFC 8555, ne? das ist alles, was eigentlich eingerichtet werden muss als umgebende Infrastruktur. Alles das hat Sicherheitsimplikationen. Das muss gelöst und geregelt werden. Was wir eigentlich in Zukunft anstreben, ist, dass wir in der Lage sind, sowas zu machen wie ja, in Open-Source-Software Time to Fix sind 24 Stunden inklusive Tests. Und wenn wir dann einen geprüften und getesteten Container haben, können wir den in 20 Minuten überall deployen. Die 20 Minuten habe ich noch aus der Immobilien-Scout-Zeit mitgebracht. 20 Minuten, wir könnten auch in 5 Minuten deployen, aber 20 Minuten brauche ich, um das Deployment anzustoßen, an der Kaffeemaschine vorbeizugehen und zum Betrieb zu laufen und zu gucken, ob wir dann noch irgendwelche anderen Schäden angerichtet haben. Das lässt sich alles machen. Ja, was haben wir noch in den Clouds? Also das ist alles halbwegs modern. Was wir auch gesehen haben, ist in dieser deutschen Verwaltungsstrategie, da gab es also auch durchaus ein Hin und Her. Was man dann da reinschreiben musste, war zum Beispiel, dass digitale Souveränität, das lieben die Juristen, dass das nicht nur heißt, dass das Rechenzentrum in Deutschland steht, sondern dass gefälligst auch die Schlüssel und die Kryptoalgorithmen austauschbar sein müssen für die Verwaltung. Das heißt, ich kann mich nicht auf Kryptoalgorithmen anderer Hersteller verlassen. Ich muss sie selber bestimmen können. Wenn ich die Idee habe, hier, was aus der Secunet und Pluto-Ecke von Siemens kommt, nationale Kryptographie zu machen, das heißt eigene, nicht veröffentlichte Kryptoalgorithmen, dann muss ich die auch ausrollen können. Und spätestens da waren dann auch die Leute vom BWI sehr dafür. Das heißt, wir haben hier in der deutschen Verwaltungsstrategie etwas, was wirklich dafür sorgt, dass die Krypto, jedenfalls im Prinzip auf dieser Flughöhe, das muss natürlich alles implementiert werden, unter der Kontrolle der Verwaltung ist oder unter Kontrolle des BSI. Das hat dann eine Diskussion gegeben, also das hat 1,5 Jahre gedauert, bis das veröffentlicht wurde, dann hat es nochmal 4 Monate gedauert, bis das alle gelesen haben und dann kamen auf einmal die 3 großen Hyperscaler und die Bitkom an und sagen, er will die deutsche Verwaltungsstrategie will die Public Clouds verbieten. Nein, das geht auch in Public Clouds, aber ihr müsst es halt hinkriegen. Ja, was haben wir hier angerichtet? Wir haben jetzt also eine Schachtel DevOps gemacht in dieser Version, also ganz viel YAML. Wenn euch die Augen bluten von Spaces, dann habt ihr wahrscheinlich zu viel YAML editiert. Und dann findet man hier so, wir haben diese Evolution gemacht, mal gucken, was rauskommt. An Witzen. So, zusätzlich, ich gehe da jetzt schnell durch, haben wir den Sovereign Tech Fonds eingerichtet. Das sind 3 Frauen, die mit ein bisschen Hilfe einfach mal die entsprechenden Budgets bereitgestellt haben. Wenn wir uns das angucken, ich habe also für diese Studie mit den entsprechenden Software-Leuten, also mit insgesamt 4 Leuten ein Interview gemacht und alle haben irgendwie gesagt, ja, wir stoßen auf dieses Problem, alle moderne Infrastruktur, das gleich 4-mal zu erleben an 4 verschiedenen Stellen. Das war bei GPG, das war bei Python, das war bei K9 für Android und das war für Alpine Container. Die sagen alle, ja, wir sind gut ausgestattet. Dann fragt man nach den Prozessen, wie macht ihr eure Qualitätssicherung, wie seid ihr mit dem letzten Audit umgegangen? Wir haben den Code noch nicht eingearbeitet. Wir hatten einen Audit, der von Red Hat bezahlt wurde, aber wir hatten keine Ressourcen, das einzuarbeiten. Das war also die erschreckendste Antwort. Dann sage ich, dass ihr seid halt nicht gut ausgestattet, weil ihr halt die elementaren Sicherheitsprozesse nicht hinbekommt. Ne, also es heißt nicht nur Code strullen, sondern es heißt auch Code sicher verwalten, Code sicher kriegen und Code sicher halten. Wenn man sich die Projekte anguckt, die der Sovereign Tech Fonds macht, da ist also OpenMLS bei, also Message Layer Security, das hat jetzt ein RFC gekriegt, das haben die geerbt vom Prototype Fonds. Da ist aber auch sowas bei wie Sicherung, Verbesserung der Infrastruktur von JavaScript und von Python. Wenn man die Hochschulprofessoren für IT-Security fragt, die fassen JavaScript nicht an. Was man verstehen kann, das löst aber unser Problem nicht. Das heißt, ich bin relativ dankbar, dass sie das machen. Da sind auch ein paar Exoten dabei. Ich wusste gar nicht, dass Fortran einen Package Manager hat und der supported werden muss. Die Älteren unter uns erinnern sich an Fortran, aber das ist praktisch in jeder KI-Anwendung drin, weil Python das exzessiv benutzt unten drunter. Python ist, darf eigentlich nur Glue-Code. Zendis, wie gesagt, frisch gegründet mit genau einem Geschäftsführer, Andreas Reckert-Lodde, wird in Bochum eingerichtet. Das, was er so erklärt, ist, dass das Bundesministerium nicht in den Markt eingreifen darf. Er selbst durfte nur Talks halten innerhalb der Verwaltung. Und jetzt darf er auch als Geschäftsführer auf zum Beispiel auf der Froscon auftauchen und da erzählen, guckt euch den Vortrag, wenn ihr da interessiert seid, im Detail an. Es ist also wirklich ein Sprung jetzt, wo wir hoffen, dass das alles erfolgreich ist. Ich selber bin so ein bisschen parteiisch hier, also ich bin im souveränen Arbeitsplatz, der jetzt Open Desk enthält. Der basiert irgendwie auf dem Phoenix-Projekt von Dataport, ist aber jetzt die Cloud-Native-Version. Das heißt, es klingt nach einem deutlichen Umbau. Also da werden nicht viele Steine auf den anderen bleiben. Es wird Cloud-Native, Kubernetes sein, DVS-konform, kann überall selber gehostet werden, also in der Basisversion in einem Minikube auf eurem Arbeitsplatzrechner oder auf eurem Laptop. Das ist also das Ziel, die Deployment-Pipeline komplett auf Open Code. Und womit kämpfen wir im Moment? Ja, wir müssen im Prinzip jedes Produkt austauschbar machen. Also es ist nicht nur Jitsi drin, es ist entweder Jitsi oder Big Blue Button oder irgendwas anderes drin. Matrix ist drin von Element. Es gibt aber Behörden, die sagen, sie hätten lieber was anderes. Dann muss man dann halt schauen, dass das alles passt. Das hat mich dann dazu gebracht, irgendwie, ja, wir haben jetzt nicht mehr den Jahr des Linux-Desktops, sondern wir haben den Jahr des Desktops im das Jahr des Desktops im Browser. Mal gucken, das soll Ende des Jahres, also in einer betreibbaren Version, Basisversion auf opencode.de auftauchen. Die ersten Leute sagen, sie haben schon was installiert. Das sind die Randbedingungen, ganz viel Container, Helmcharts, das ist der YAML-Teil, das ist also wirklich nicht angenehm, aber kein Konfigurationsmanagement. Das System war bisher angenehm, es ist BSI-konform, BSI arbeitet also mit im Sinne von DevSecOps. Was wir sehen, wir zwingen die kleinen Open-Source-Hersteller, ihre Kronjuwelen Open-Source zu machen. Also für Google ist sowas wie Kubernetes überhaupt kein Problem, das Open-Source zu stellen. Aber wenn jetzt ein kleiner Hersteller sagt, mein Geschäftsmodell hängt davon ab und das ist mein einziges Produkt, dann gibt es natürlich die entsprechenden Bedenken. Also wir müssen das hinkriegen. Großer Promoter von Open Source ist die Bundeswehr über ihren Dienstleister BWI GmbH. Ich wusste gar nicht, dass die irgendwie das Herkules-Projekt überlebt haben und dann noch einen positiven Turn gemacht haben. Die Interviews zu Element und vom BWI und von Element gibt es bei Heise. Die sind halt sehr Cloud-Native-affin und die sind auch sehr Open-Source-affin. So, und das ist jetzt ein Wimmelbild geworden. Was wir also hier sehen, der blaue Teil, das ist hier Message Layer Security, da haben mitgewirkt, meiner Meinung nach, mindestens der Sovereign Tech von der Prototype. BWI fordert das. Das wird jetzt von Element in Matrix implementiert. Und diese Verwaltungsstrategie kommt aus dem IT-Planungsrat. Das sind also oben ganz klein 16 Länder und der Bund. Das ist dieses schwerfällige Gremium, was entscheidet. Das hat diese deutsche Verwaltungsstrategie geschrieben, wo Open Source eigentlich bevorzugt jetzt ist. Und damit müssen wir an der Stelle umgehen. Der Vorteil ist, wenn das 16 Bundesländer und der Bund entscheiden, ist das auch relativ schwer umkehrbar. Wird natürlich die entsprechenden Versuche geben. Also das Erste, was da rausgekommen ist, Message Layer Security jetzt mit RFC. Eigentlich ist das Schachmatt für Open Source, aber ich hoffe, dass wir nicht mit Taubenschach spielen. Wer dieses Bild kennt, weiß, dass das manchmal passieren kann. Hier sieht man uns bei beim Entwurf einer Verwaltungsstrategie. Wo bleibt eigentlich das Online-Zugangsgesetz? Ich mache hier einfach mal schneller. Das war auf der Republika. Ist entstanden vor diesem ganzen Kram und ist jetzt in Version 2.0 gescheitert. Wenn die sich nicht an die Software Factory halten, dann wird das auch in Version 3 und 4 scheitern. Das ist mit Ansage. Haushaltskürzungen hat es gegeben. Ich überblicke das Ganze noch nicht so sehr, weil das sind teilweise einfach Mittel umgeschichtet worden. Das ging aber durch die Medien. Ja, und wenn wir Desktop sagen, wir haben hier übrigens auch bereits ein lauffähiges, in sicherheitskritischen Umgebungen zertifiziertes Desktop. Das ist von VNC Lagoon. Bernd ist hier. Bevor ich hier das Verkaufsgespräch beginne, fragt ihn lieber. Das heißt, wir haben insgesamt 4 Lösungen, die in verschiedener Ausprägung mit verschiedenen Details es erlauben, eigene Clouds aufzusetzen. Es gibt also wenige Gründe, noch jetzt irgendwelche anderen Clouds zu machen, außer die Politiker wollen das. Das sind tatsächlich Sachen, die man beobachten muss. Bianca ist hier, die hat für die Gesundheitsämter das Ganze schon abgefeuert und der Talk war auch auf der Frostcon. Wir haben da auch so ein bisschen gezeigt, dass man Container relativ einfach signieren kann, jetzt in der neueren Version mit Lukas. Und ja, das ist also Software, die ist ausgerollt in 100 Gesundheitsämtern. Und Bianca fragt natürlich, wie hätte das denn anders als mit Open Source gehen sollen? Da ist alles drin, Zero Trust, Datenschutz, Betriebsmodelle. Und jetzt komme ich zum Schluss, wenn noch Fragen sind. Ich bin hier noch die nächsten Tage, fragt mich halt. Sonst schickt mir Mails. Und ich habe eine Konferenz organisiert im September über Open Source Security in Berlin. Danke für eure Geduld.
Vielen Dank für den Talk. Ich glaube, wir haben tatsächlich noch Zeit für ungefähr genau eine Frage. Dann oder zwei oder drei, je nachdem, wie lange Antwort.
Nutzen. Sie ist auch relativ kurz, aber sie ist aufgeladen. Wir steuern langsam, aber sicher auf den Cyber Resilience Act zu. Und in ihm sind verschiedene Implikationen, die dafür sorgen könnten, dass Open Source Entwicklung auf jeder Ebene und auch auf verwaltungsstrategischer in die Bredouille kommen könnte. Wenn wir in kritischen Komponenten Stufe 2 landen, dann sind wir da, wo eine CE-Kennzeichnung durch dritte Audits gemacht werden muss. Habt ihr bereits Mechanismen, mit denen ihr dieser Bedrohung begegnen könnt?
Ich treffe morgen Mirko Böhm von der Linux Foundation Europe, die sich da sehr intensiv drum kümmern. Das ist ein europäisches Problem. Es geht im Wesentlichen um die Definition des Begriffs Commercial. Das ist ein echter Watzlawick. Was heißt Commercial in dem Zusammenhang? Und die Juristen wollen jede Aktivität, auch diese hier ist eigentlich kommerziell, weil ich bin Freiberufler, ich mache hier Werbung, als Commercial deklarieren. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Ich weiß aber nicht, was da jetzt gerade raus ist. Ich hoffe, ich erfahre da morgen genaueres. Aber diese CAA, ich schwanke inzwischen so zwischen, ist eigentlich völlig harmlos, ist nur ein Missverständnis und es ist ein sehr ernster Angriff auf Open Source. Ich weiß es halt nicht, wie die Kämpfe da hinter den Kulissen sind. Hinter den Kulissen laufen manchmal sehr unfaire Kämpfe.
Hey, danke. Der Signal Angel hat noch eine Frage aus dem Internet.
Ja, Matthias möchte gerne wissen, was ist die Rolle der Bundescloud in diesem Konstrukt in Bezug auf OpenDesk, Hyperscaler und so weiter? Er fragt hier, die wollen das ja selber hosten.
Genau, das ist wahrscheinlich das ITDZ Bund, dass das selber hosten kann, dann müssen sie die Kompetenzen aufbauen. Ein Kubernetes-Cluster sich da hinstellen, dann können die das alles machen. Ein Kubernetes-Cluster hinstellen ist nicht die trivialste Arbeit, wenn ich nicht einfach ganz kleinen auf meinem Laptop installiere. Das ist halt ein richtiges Rechenzentrum. Also Kubernetes hat die Komplexität eines Rechenzentrums, das müssen die dann machen. Dann haben die aber eine private Cloud und dann müssen die richtig verwalten. Also die Security davon ist auch nicht ohne. Was ich hier so leicht angedeutet habe, ist in der Realität eine ganze Menge Arbeit.
Okay, und die letzte Frage aus dem Publikum.
Es gibt ja so tausende kleine Projekte und so Wimmelbilder von Dingen. Hast du den Eindruck, dass das im Ganzen koordiniert wird als Open-Source-Strategie oder hat das Kanzleramt da noch keinen Überblick drüber? Weil sozusagen so Dinge wie Vergaberecht und die VBET und Verwaltungsstrategie und Dinge, die müssen ja irgendwie miteinander zusammenpassen, damit du halt dann nicht
fährst. Die Leute entdecken das gerade und da wird natürlich irgendwie, da werden triviale Sachen landen neben ganz wichtigen Dingen. Das ist halt, das wird so wie auf GitHub, aber im Grunde kann man sich darauf verlassen, dass es einfach gewisse gesetzliche Regularien hat. Die Projekte dürfen auch nicht verwaist sein oder so und da muss also auch jemand hinterstehen, muss auch Bezug zur öffentlichen Verwaltung haben. Ja, also das findet sich gerade, das dauert halt. Also ich bin da durchaus optimistisch, aber manchmal frage ich mich auch, muss das jetzt auf OpenCode stehen? Aber es gibt keine zentrale Stelle, es gibt nur so einen Blick, passt das jetzt, ist das aus der Verwaltung initiiert worden oder aus dem verwaltungsnahen Umfeld? Mehr gibt es eigentlich nicht. Und irgendwann wird man halt diesen YAML-File verlangen, Public Code YAML, dass man sagt, wofür ist das gut, kann ich das einsetzen und dann hoffentlich danach suchen können.
Dann vielen Dank für den Talk. Fragen gerne weiter dann draußen und gerne nochmal eine Runde Applaus. Applaus